Wenn wir pünktlich anfangen, dann fangen wir jetzt an. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserer sommerlichen Bibelstunde. Und ich habe eine Erfrischung für Sie mitgebracht, nämlich den Wochenspruch für diese Woche. Der heißt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das steht in Epheser 2, Vers 19. Wir singen ein Lied zum Anfang, in dem dieser Wochenspruch auch anklingt. Und es ist auch ein Lied, in dem unser Zusammensein heute Nachmittag vorkommt. 402. O Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses. 402.
Ja, die Stätte seines Hauses ist da, wo Menschen im Namen des dreieinigen Gottes zusammenkommen. Wo er ist, da ist Grund zur Freude. Und darum wollen wir auch jetzt zusammen betend singen: Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halleluja. Das ist ein Kanon und ich denke, Sie kennen ihn. Und das Gute an diesem Kanon ist, jeder Teil wird zweimal gesungen. Jeder einzelne Teil. Und so denke ich, können wir es, wenn wir es einmal zusammen singen, schon richtig. Und dann werden wir es nachher auch im Kanon singen. Aber erstmal zusammen. An ihren Gesichtern sehen, dass die Freude immer größer wurde. So wird es auch mal im Himmel sein, wenn aus allen Richtungen die Menschen kommen und Gott loben. Warum können wir denn jetzt schon Halleluja singen? Ich habe bei David nachgeschaut und er sagt es uns in einem seiner Psalmen und ich lese einige Verse aus Psalm 34. Er lädt da auch zuerst ein: Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Und das hat uns der Sohn Davids erwirkt durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Darum wissen wir, dass er lebt und jetzt da ist, denn er hat alle Zerstörungsmächte besiegt. Er ist deshalb der Herr und er wird wiederkommen. Darum singen wir das jetzt auch noch zusammen. Er ist Herr, von den Toten auferstanden ist der Herr. Jedes Knie sich beugt, jeder Mund bezeugt, dass Jesus Christ ist Herr. Ja, Sie greifen schon nach Ihrem Buch, es steht dort unter der Nummer 185. Und es wird einmal alle Welt singen. Habe ich hier gerade schon gelesen. Und die Weltsprache heute ist ja Englisch, nicht Deutsch. Also im Himmel wird es nochmal anders sein. Und hier stehen auch beide Sprachen. Darum singen wir es erst Deutsch. Und wer kann und möchte, dann Englisch. Und wer nicht kann, singt nochmal Deutsch.
Ja, wir beten miteinander. Wir sind hier zusammen in deinem Namen, lieber Herr. Und wir sehen es als großes Geschenk, dass es möglich ist. Und viele, die zu deiner Gemeinde gehören, würden es sich wünschen. Wir danken jetzt dafür, Herr. Und wir danken vor allem dafür, dass du lebst und dass du jetzt in unserer Mitte bist als der Lebendige. Und dass du gerne mit uns redest und uns gerne segnest. Und wir freuen uns darauf. Mach uns hörbereit und empfangsbereit. Amen. Während einer Ferienzeit vor einigen Wochen waren wir, eine Schwesterngruppe, miteinander in Nürnberg, in der romantischsten Großstadt Deutschlands. An viel Schönem und sehr Interessantem haben wir uns gefreut. Etwas hat uns erschüttert. Wir waren auf dem Nürnberger Hauptmarkt, nahe beim schönen Brunnen, und während wir auf den Beginn einer Stadtführung gewartet haben, haben wir etwas Auffallendes erlebt. Viele Leute bevölkerten diesen Hauptmarkt. Es ist ein Zentrum der Altstadt. Und sie bewunderten den schönen Brunnen, der heißt wirklich so. Aber sie bewunderten ihn nicht nur. An seinem Sockel sind einige Stufen und ein Tourist nach dem anderen stieg hinauf, reckte sich, berührte kurz etwas, dann ging er wieder zurück und machte Platz für den nächsten und viele warteten, bis sie hinaufsteigen konnten. Was machen die? Das war unsere Frage. Es war nicht genau zu erkennen für uns. Und bei der Stadtführung wurde das Geheimnis dann gelüftet. Da war ein goldener Ring am Gitter dieses schönen Brunnens. Und wenn man diesen goldenen Ring anfasste und ein wenig drehte, dann durfte man einen Wunsch denken. Und wenn man ihn niemand sagte, dann würde er erfüllt werden. Ob Sie verstehen, was uns als Zuschauer dabei bewegte? Bewegt hat uns die große Sehnsucht der vielen Menschen, die da in großer Hitze Schlange standen, um in Gedanken einen Wunsch zu äußern. Einen Wunsch, dessen Erfüllung für sie wichtig war. Was für eine Sehnsucht danach, diesen Wunsch zu äußern, zu denken und auf seine Erfüllung hoffen zu dürfen. Was für eine Sehnsucht. Was wird da alles in Gedanken geäußert worden sein? Wunschlos glücklich, das waren diese Leute offensichtlich nicht. Wunschlos glücklich, das wird es auch nicht geben, auch wenn es manches Mal gesagt wird. Und auch wir Christen haben Wünsche für uns und für andere. Und wenn ich heute Nachmittag zum Beginn der Bibelstunde vorbereitete Wunschzettel verteilt hätte, damit Sie Ihre Wünsche hätten aufschreiben können, wären diese Zettel leer geblieben, weil Sie wunschlos glücklich sind? Auch wir Christen haben Wünsche. Aber trotzdem haben wir den Ring am Gitter des schönen Brunnens nicht gedreht. Warum nicht? Weil wir keine Wünsche haben? Nein, weil wir einen Herrn haben, bei dem wir nicht Schlange stehen müssen, um einen Wunsch zu äußern. Bei ihm sind wir eingeladen, zu kommen und zu sagen, was wir brauchen. In Zeiten der Krankheit dürfen wir von unserem Herrn Gesundheit wünschen. In Konfliktsituationen dürfen wir um seinen Rat bitten und um Weisheit. Da wäre jetzt noch ganz viel zu nennen. Alle Wünsche können wir diesem Herrn sagen. Solch einen Herrn haben wir. Johann Jakob Rambach hat ein wunderbares Lied gedichtet, in dem alle Strophen so beginnen und so enden: Der Herr ist gut. Und in der dritten Strophe heißt es: Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut. David konnte dieses Lied noch nicht kennen, aber diesen Herrn kannte er. Und darum wusste er, dass er viele Bitten und Wünsche vor ihm nennen durfte. In den Psalmen finden wir sie. Und als ich einige Wünsche, nicht nur in den Psalmen, im Wort Gottes gelesen habe, dachte ich, dass es bei allem, was wir uns wünschen, auch wir Christen, wichtige und wichtigste Wünsche gibt. Oder soll ich sagen, geben sollte? Ich nenne zwei wichtigste Wünsche, die wir in der Bibel finden. Da lesen wir von David im Psalm 27, Vers 4, einen Wunsch. Sie wissen wahrscheinlich, wie er lautet. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, zu bleiben im Hause des Herrn mein Leben lang. Und Paulus schreibt von seinem wichtigsten Wunsch im Brief an die Philipper. Er sagte so, nichts ist für mich so wichtig wie die Erkenntnis meines Herrn. Davon wünsche ich mir noch viel mehr. Philipper 3, Vers 10. Und nun lese ich die Verse 1 bis 4 aus Psalm 63, auch ein Psalm Davids. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Der Herr ist gut. Das kommt auch da zum Ausdruck. Ich habe eine erste Überschrift über einen ersten Teil. Unter vielen Wünschen der eine. Unter vielen Wünschen der eine. Martin Luther bezeichnet das, was David hier nennt, was ich eben gelesen habe, das tiefste Bedürfnis des Menschen. Gemeinschaft mit Gott ist für David das Höchste und Beste. Und jemand sagt dazu, alles, was man im Leben haben kann, steht zurück hinter diesem größten Geschenk. David hat diesen Psalm in der Wüste gedichtet. Das wird in der Überschrift deutlich. Dieser Psalm könnte also von den Umständen her ein Klagelied sein. Aber David macht seinem Gott keine Vorwürfe, weil er als der gesalbte König in der Wüste leben muss, durch seinen eigenen Sohn vom Thron vertrieben. Er singt seinem Gott in der Wüste ein Wüstenlied. Und es ist ein Loblied und es ist ein Lied der Sehnsucht. In einem früheren Heft unseres Bibellesezettels, der heute Zeit mit Gott heißt, hieß es dazu, zu diesen Versen, zu dieser Sehnsucht, die da deutlich wird, diese Sehnsucht von David, selbst in Kanaan, in einem so fruchtbaren Land, dem David ja gelebt hat, von dem Gott sagte, dass Milch und Honig darin fließt, selbst da gab es Wüsten. Wo gibt es keine Wüsten, hieß es da weiter. Gibt es einen Beruf, eine Beziehung, ein Land, das keine öde, langweilige, dürre Strecke hat, keine Täler und Tiefen? Nur der Himmel wird ohne Wüste sein. Wichtig ist, dass auch in Wüstenzeiten das Wichtigste bleibt, oder? Auch ganz neu zum Wichtigsten wird. Man hat in Wüstenzeiten natürlich manche Wünsche. Man sehnt sich heraus. Man wünscht sich, dass wieder andere Zeiten sind. Aber auch in der Wüste ist es möglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben und das als Wichtigstes und Kostbarstes zu sehen. Soweit aus diesem Abschnitt in Zeit mit Gott. David hat in dieser Situation auf seinen Herrn gesehen, Gott, mein Gott, frühe suche ich dich. Da klingt sehr deutlich das persönliche Band an, das zwischen ihm und seinem Herrn besteht. Gott, du bist mein Gott. Das habe ich hier kursiv geschrieben, dieses mein Gott. Nicht Gott, du bist ein Gott, Du bist ein Gott aller Menschen, das stimmt auch, aber Gott, du bist mein Gott. Das war der Reichtum Davids und wir müssen David nicht beneiden um diesen Reichtum. Weil wir Jesus gehören, haben wir dieses persönliche Band zu dem lebendigen Gott. Gott, du bist mein Gott. David hat diese Verbindung gepflegt. Das wird in den folgenden Worten ganz deutlich: Frühe suche ich dich. David hätte in dieser Wüstensituation auf seine Fehler schauen können, die er als Vater auch gemacht hat. Wie konnte es geschehen, dass sein Sohn Absalom so gegen ihn handelte? Er hätte ängstlich und vorwurfsvoll auf dieses Wüstenleben schauen können. Er schaute auf den Herrn und fast könnte man sagen, er hätte allen Grund gehabt, entmutigt zu sein. Aber so sagt es jemand, er ist begeistert von Gott. Gott, du bist mein Gott. Gott, dass du mein Gott bist. Sagen Sie ihm das manchmal? Aber damit gibt sich David noch gar nicht zufrieden. Mehr will er. Sehnsucht nach Gott finden wir in diesem Wüstenlied des David. Und ein Ausleger nennt diesen Psalm ein geistliches Minnelied, ein Gebet der Liebe. Man kann es gar nicht oberflächlich nachsprechen. Es kommt bei David aus der Tiefe des Herzens und fordert den ganzen Menschen. Nicht wahr, das kennen wir frommen Leute doch. Wir wissen so vieles aus der Bibel. Wir können manche Texte aufsagen aus dem Gedächtnis und denken oft nicht viel dabei. Das heißt, unser Herz ist gar nicht beteiligt, aber was David hier betet, das ist Herzenssache für ihn. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Eine große Sehnsucht. Von ganzem Herzen sehnt er sich nach mehr Gemeinschaft und auch jetzt Gemeinschaft mit seinem Gott. Eine unserer Schwestern bekam einmal einen Brief von einem Evangelisten aus Südamerika und er schrieb: Ich bete für Sie, besonders darum, dass die Bedrängnisse des Lebens Sie nicht innerlich austrocknen und entmutigen dürfen. Ich erlebe so viele Gläubige, die innerlich austrocknen. Es auch sein könnte, dass heute Mittag jemand unter uns ist, der innerlich ausgetrocknet ist. Und dann schrieb er weiter in diesem Brief, ich lese gerade Psalm 65, Vers 10, wo es heißt, die Ströme Gottes werden nie versiegen. Also es muss gar nicht trocken sein. Ist das nicht gewaltig, fragt der Briefschreiber dann. Seine unerschöpflichen Quellen vertrocknen niemals, deshalb werde auch ich nie austrocknen. Soweit, so viel aus diesem Brief. Und es ist wiederum nicht das Vorrecht eines südamerikanischen Evangelisten, erfrischt zu sein und immer neu erfrischt zu werden. Es ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Es ist unser Vorrecht. Sind wir entmutigt, sind wir ausgetrocknet, also das Gegenteil von erfrischt? Wir stehen in der Gefahr des Austrocknens immer wieder. Der Feind versucht uns auszudörren und müde und erschöpft zu machen, damit nichts Lebendiges von uns ausgeht. Das mag er nicht, wenn Lebendiges von uns ausgeht. Ich wiederhole einen Satz aus diesem Brief. Ich erlebe so viele Gläubige, die innerlich austrocknen. Reinhard Frische sagt dazu, es ist beunruhigend, wie sehr auch evangelikale Christen über Müdigkeit und Anfälligkeit durch Nebensächlichkeiten klagen. Nicht wenige der Engagiertesten unter ihnen fühlen sich innerlich ausgebrannt, ohne Inspiration und geistliche Leidenschaft, wie ein erloschener Vulkan. Mancher lebt ohne innere Überzeugung und Kraft und hat Mühe, seiner Berufung treu zu bleiben. Soweit, und das gibt es, und das gibt es sogar oft. Und Gott hat es anders gedacht und möglich gemacht, auch immer wieder herauszufinden aus diesen Trockenzeiten. Seine Quellen vertrocknen nicht. Also es wird nie einer sich aufmachen und sagen, jetzt will ich doch wieder zu diesen Quellen gehen, aber sie sind vertrocknet. Nein, aus diesen Quellen dürfen seine Leute leben. Das geht nicht automatisch, das geht nicht von selber. Aus Gottes Quellen leben heißt, zur Quelle kommen und an der Quelle bleiben. Und vielleicht ist ein Mensch auch manchmal dazu zu müde und zu entmutigt, um noch zur Quelle zu kommen. Dann ist es gut, wenn er Menschen an seiner Seite hat, die für ihn und mit ihm zur Quelle gehen. Wir sind eingeladen zur Quelle. Und damit sind wir wieder beim wichtigsten Wunsch. Will ich das vor allem anderen so nahe bei meinem Herrn leben, dass ich leben kann von dem, was er zu geben hat? Denn alle meine Quellen sind in dir, so hat es ein anderer Psalmist gesagt, Psalm 87,7. Ist das unsere Entdeckung, dass ich daraus leben darf, aus dem, was es bei meinem Herrn gibt? Oder an welchen anderen Quellen suchen wir noch? Wir lesen da eine ganz ergreifende Klage unseres Gottes im Propheten Jeremia, Kapitel 2, in den Versen 11 bis 13. Da lässt Gott sagen, mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser haben. Und da frage ich einfach, und ich sage es ja immer wieder, dass ich solche Fragen zuerst mir selber stelle, ich dürfte sie sonst nicht Ihnen stellen, was für Zisternen benutzen wir, obwohl sich unsere Seele davon nicht nähren kann? Die Quelle für uns ist Gott selber, und wir leben an der Quelle, wenn wir mit diesem Herrn leben. Was heißt es, nahe mit ihm zu leben? Dieses Thema könnte eine ganze Bibelstunde füllen. Und mit wenigen Worten will ich so sagen, nahe mit ihm leben, das heißt, mit ihm verbunden sein, wie die Rebe mit dem Weinstock. Nicht mehr ohne ihn leben wollen, bis zu den kleinsten und alltäglichsten und ganz geläufigen Dingen. Es ist so gut, auch da zu sagen, Herr, ich will es mit dir tun. Ich brauche dich. Ich danke dir, dass du da bist. Ich weiß wohl, dass das oft untergeht unter allem anderen. Aber dahin immer wieder zurückkehren und das wieder von ganzem Herzen wollen. Wie entstehen denn unsere Wünsche, habe ich mir überlegt, weil es doch einfach wichtige und allerwichtigste gibt und nicht so wichtige. Wie entstehen unsere Wünsche? Sie entstehen doch aus dem, was wir als wichtig und als notwendig erkannt haben. Der wichtigste Wunsch wird immer das zum Ausdruck bringen, was ich für mich als wichtigstes und notwendigstes erkannt habe, als hilfreichstes. Ich habe die Stelle aus Psalm 27,4 vorhin schon erwähnt. Eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gern, dass ich bleiben könnte im Hause des Herrn mein Leben lang. Und da frage ich nun wieder, was ist das eine, das wir uns am meisten wünschen? Vielleicht ist es gut, unsere Wunschliste einmal zu bedenken. Ich meine die Wünsche, die wir vor unserem Herrn nennen. Ich habe es bei meiner Vorbereitung gestern getan, meine Wunschliste überdacht. Was ist denn an erster Stelle? Was ist das eine, das wir uns am meisten wünschen? David begründet im Anschluss an seinen Wunsch, in dem die große Sehnsucht zum Ausdruck kommt, Psalm 63, warum er sich so sehr nach der Gemeinschaft mit Gott sehnt. Er sagt, denn deine Güte ist besser als Leben. Ich habe nun einen zweiten Teil und nachher auch noch einen dritten, wie könnte es auch anders sein? Aber ehe wir weitergehen, singen wir aus dem Lied 440, der Herr ist gut, die Strophen 1 bis 3 und die siebte. 440, 1 bis 3 und 7. Und wer gerne aufsteht und damit etwas gegen die Mittagsmüdigkeit tut, der kann das natürlich machen. 440. Der erste Teil hat uns die Frage gestellt nach unserem größten Wunsch. Und der zweite Abschnitt will zur Freude und Ermutigung für uns werden, denn es geht um Gottes großen Wunsch. Gottes großer Wunsch. Schwester Irmgard sagte in der Bibelstunde vor einer Woche, dass zu einer guten Beziehung auch das gehört, zu fragen, was der andere braucht und wünscht. Haben wir schon mal gefragt, Herr, was wünschst du dir? Unser Herr Jesus hat einmal einen Wunsch geäußert, als er sagte, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Johannes 12, 26. Und Gott hat den großen Wunsch, Gemeinschaft mit uns zu haben. Da lesen wir doch in 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Der große Wunsch unseres Herrn ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Darüber möchte man jetzt eine Weile still werden und sich darüber freuen und darüber nachdenken. Der große Gott hat den großen Wunsch, Gemeinschaft mit uns zu haben. Ist das zu verstehen? Das übersteigt doch unser menschliches Begreifen. Warum sollte Gott mit mir Gemeinschaft haben wollen? Mit Ihnen, das kann ich ja vielleicht noch eher verstehen, aber mit mir? Und nicht erst im Himmel soll es zu dieser Gemeinschaft mit Gott kommen. Jetzt, heute, möchte er mit mir und mit Ihnen Gemeinschaft haben. Wir sagen vielleicht, ich habe doch so viele Fehler und ich mache so viele Fehler. Ich bin so schwach, wie kann er mit mir zusammen sein wollen? Aber, und das ist wieder ein wunderbares Aber es gibt trotz Fehler, trotz Sünde, trotz großer Unvollkommenheit ein ungetrübtes Verhältnis zu Gott, weil es Vergebung gibt. Paulus schreibt von der Gemeinschaft mit dem Herrn einmal so, ich lese es nach der Übersetzung von Christa von Fiban, Gott wollte uns für sich selbst haben, für sein eigenes Herz. Epheser 1, Vers 5. Wie ist das möglich? Und Johannes nennt uns die Grundlage, warum das möglich ist, also warum Gott sich nicht lieber von uns abwendet. Jesus hat die Grundlage geschaffen. Er hat unsere Erlösung geschaffen am Kreuz von Golgatha. Und da lese ich 1. Johannes 4 aus Vers 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott gesandt hat, seinen eingeborenen Sohn in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Dass wir durch ihn leben sollen. Leben, das heißt mit ihm leben, das hat Gott möglich gemacht. Also das ist sein großer Wunsch, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Was ist Gemeinschaft? Könnte man sich jetzt unterhalten, was verstehen Sie unter Gemeinschaft? Wie lebt man das? Jetzt wissen wir, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. In einem früheren Heft von Zeit mit Gott fand ich diese Frage, was ist denn Gemeinschaft? Und ich fand 5 Antworten dazu. Erstens, Gemeinschaft ist nicht allein sein. Das hätten Sie vielleicht auch genannt jetzt, wenn ich Sie gefragt hätte. Gemeinschaft ist das Ende der Einsamkeit. Ein Dichter hat gesagt, Leben ist einsam sein. Und viele Menschen klagen auch über tiefe innere Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Das kann auch jemand sagen und klagen, der gar nicht alleine lebt. Viele Menschen fühlen sich von niemand verstanden, von niemand angenommen, von niemand geliebt. Und es ist auch so. Das innerste Bedürfnis nach Gemeinschaft kann nur von Gott gestillt werden. So schön und kostbar menschliche Gemeinschaft auch sein kann. Ich bin nie allein, der Vater ist bei mir, so lesen wir es als Wort von Jesus. Nicht nur an einer Stelle im Johannesevangelium, aber zum Beispiel auch in Kapitel 8, Vers 29. Und Gott will auch uns, die wir ihm gehören, teuer erkauft von ihm, nicht allein lassen. Ich bin nicht allein. Dieses Wort Jesu dürfen wir für uns nehmen. Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Das ist uns an vielen Stellen zugesagt. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und das ist der Schlüssel zu diesem Geheimnis, die Liebe. Er selbst, der Vater, hat euch lieb, das lesen wir in Johannes 16, 27. Also was ist Gemeinschaft? Das erste war nun, Gemeinschaft ist nicht allein sein. Und das zweite, was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist miteinander gehen. Dazu nenne ich ein Wort, das wir heute wenig oder vielleicht gar nicht mehr gebrauchen. Wir wissen, was das Wort Wandern aussagt. Im Sommer wird viel gewandert, aber auch sonst. Aber was ist mit Wandeln gemeint? Was die beiden so ähnlichen Worte gemeinsam haben, unterwegs sein. Der Wanderer ist unterwegs und wer wandelt, ist auch unterwegs. Weit vorne in unserer Bibel finden wir das Wandeln im Zusammenhang mit frommen Männern. Henoch wandelte mit Gott und Noah wandelte mit Gott. Wandeln im Sinn der Bibel, wie es bei diesen Männern erwähnt ist, ist das Unterwegssein mit Gott. Mit dem Herrn wandeln, wenn wir nun dieses Wort benutzen, mit dem Herrn wandeln meint eins sein mit ihm. Amos sagt, es können nur dann zwei wirklich miteinander wandeln, wenn sie eins sind miteinander. Amos 3, Vers 3. Also wenn nichts Trennendes zwischen ihnen ist, dann können zwei miteinander wandeln. Im Reinen mit Gott sein. Das macht diesen vertrauten Umgang mit ihm möglich. Im Reinen sein mit Gott ist möglich. Ich sagte es vorhin schon, weil es das Bekenntnis der Sünde und die Vergebung gibt. Ist uns die Gemeinschaft mit ihm so wichtig, dass wir alles Trennende wegschaffen wollen? Weil das unser wichtigster Wunsch ist, Gemeinschaft mit ihm haben. Trennendes kann auch zwischen unserem Herrn und uns stehen, wenn wir kein Ja zu seiner Führung haben. Das Dritte, was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist einander teilhaben lassen. Sie wissen, Petrus hat sich gegen die Fußwaschung gewehrt. Und da sagt Jesus zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Aber leer ausgehen wollte Petrus natürlich auch nicht. Er wollte empfangen von Jesus. Darum ließ er sich die Fußwaschung gefallen und wollte noch mehr. Was können wir nicht alles empfangen von unserem Herrn? Und was haben wir schon empfangen? Wenn wir da jetzt anfangen würden aufzuzählen, was haben wir schon empfangen? Und was empfängt er von uns? Gemeinschaft heißt teilhaben lassen. Was empfängt er von uns? Was will er von uns haben? Nun, wenn ich es mit wenigen Worten sage, unsere Hingabe ist ihm wichtig, unsere Liebe, unser Vertrauen, unser Reden mit ihm. Und damit sind wir auch schon beim vierten Punkt der Erklärung, was Gemeinschaft ist. Gemeinschaft ist Kommunikation. Gemeinschaft braucht das Gespräch, das Ausschütten des Herzens, das Ausbreiten der Überlegungen. Ohne das Reden mit unserem Herrn kommt es zu einer Entfremdung. Ich denke, das kennen wir alle auch. Wenn unser Gebetsleben eingeschlafen ist, wenn wir wenig Zeit haben für sein Wort. Ohne das Reden mit unserem Herrn kommt es zu einer Entfremdung. Die Gemeinschaft verflacht, die Liebe kühlt ab. Und dann noch einmal die Frage, liegt mir daran, mit dem Herrn zu reden? Gebe ich ihm Zeit, dass er zu mir reden kann? Und zu einer lebendigen Beziehung gehört nicht nur das Miteinanderreden, auch das Denken an den anderen gehört dazu. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 8. Oder achtet mit ganzer Seele auf ihn, Hebräer 3, Vers 1. Es hilft uns, in seiner Gemeinschaft zu bleiben, wenn wir einfach immer wieder an ihn denken. Ich weiß auch, wie sehr das zugedeckt wird von anderem. Aber manchmal tun wir doch etwas, wozu wir nicht unbedingt unsere Gedanken brauchen. Dann können wir zwischendurch ganz bewusst mit Gott in Verbindung treten, sagen, danke Herr, dass du da bist, dass du auch jetzt da bist. Wir haben die festen Zeiten, zum Beispiel am Anfang des Tages, unsere Zeit mit ihm. Mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Jesaja 26, 9 und im Psalm 63 im 7. Vers ist zu lesen: Und wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und ist das nicht eine wunderbare Zusage, die wir im Psalm 40 finden? Der Herr denkt an mich, Vers 18. Und der Übersetzung von Luther heißt es: Der Herr aber sorgt für mich. Das an mich denken geht dem für mich sorgen voraus. Weil er an mich denkt, sorgt er für mich. Das lässt sich gar nicht trennen. Der Herr denkt an mich und sorgt für mich. Was ist das für eine Zusage auch beim Hineingehen in eine neue Woche? Sagen Sie sich's doch immer wieder und sagen Sie es vielleicht auch einem anderen in den kommenden Tagen. Der Herr denkt an mich und sorgt für mich. Und wir kennen ja auch das Wort aus Psalm 115, 12. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Vergessen kommt bei ihm nicht vor. Bei ihm nicht, bei uns schon. Und noch eine fünfte und letzte Frage. Die letzte Frage: Was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft drängt dazu, sich zu kennen. Ich habe am Anfang schon diesen Wunsch des Paulus erwähnt, diesen dringenden Wunsch, ich muss ihn immer besser kennenlernen. Nützen wir die Gelegenheiten, ihn immer besser kennenzulernen, oder sind sie uns nicht so wichtig? Oder denken wir, die schon so viel von ihm wissen, dass wir ihn gut genug kennen? Da sage ich Ihnen, was Sie sicher schon manches Mal gehört haben: Christa von Fiban, für die das Pauluswunsch auch ihr eigener Wunsch war, sie sagte einmal: Ich bin erst an den Säumen. Der Saum eines Gewandes ist ein winziger Teil vom Ganzen. Und sie wusste wirklich viel, sehr viel, aus dem Wort Gottes, aus dem Leben mit dem Herrn. Und sie sagt: Ich bin erst an den Säumen. Da gibt es noch unendlich viel zu entdecken in diesem Leben mit dem Herrn. Haben wir diese Entdeckerfreude? Haben wir diesen Wunsch? Wie wichtig ist es uns, ihn immer besser kennenzulernen? Haben wir diese Sehnsucht, die bei David in Psalm 63 so deutlich wird? Wenn wir das Fehlen dieser Sehnsucht bei uns entdecken und entdecken, dass alles andere wichtiger ist, und es vielleicht bedauern, dann kann es zum Gebetsanliegen werden. Und darum singen wir jetzt das Lied 422, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. 422. Wenn Sie jetzt auf die Uhr schauen können, dann ist Ihnen klar, was mir auch klar ist, dass der dritte Teil kurz sein muss. Und das ist er auch. Der erste Gedanke war unter vielen Wünschen der eine. Beim zweiten Teil ging es um den großen Wunsch unseres Herrn, er will Gemeinschaft mit uns haben. Und nun das dritte, was die Welt ganz dringend braucht. Es würde jetzt nicht zutreffen, wenn ich meine dritte Überschrift so formuliert hätte: Was die Welt von Herzen wünscht. Wie schön wäre es, wenn eine Sehnsucht nach Gott in den Herzen aller Menschen lebendig wäre. Aber was die Welt ganz dringend braucht, und mit der Welt meine ich nun die Menschen, die noch ohne Gott und Jesus leben, was sie ganz dringend braucht, Freudenboden braucht die Welt. So heißt es in einem Lied, das eine unserer Schwestern gedichtet hat. Nicht wahr, der Engel über dem Hirtenfeld von Bethlehem hat es damals ausgerufen: Ich verkündige euch große Freude. Der Heiland ist für euch geboren. Und in unser Leben, wenn wir diesem Herrn gehören, ist die Freude gekommen. Die Freude, die so vielen Menschen fehlt. Und weil jeder Mensch eigentlich auf der Suche ist nach dieser Freude und eigentlich auf der Suche nach Gott, darum will Gott, dass seine Leute Freudenboden sind in dieser Welt. In diesem Lied heißt es: Freudenboden braucht die Welt, komm und reih dich freudig ein. Du sollst durch dein Leben selbst Bote seiner Freude sein. Freudenboden braucht die Welt, dafür will der Herr dich haben. Er, der alles für dich tat, gibt dir reichlich seine Gaben. Freudenboden braucht die Welt. Alle Menschen sollen es wissen. Durch den Auferstehungssieg ist dem Tod die Macht entrissen. Sind wir Freudenboden? Es ist klar, ohne Freude kann man nicht Freudenbote sein. Damit sind wir bei der Aussage des ersten und zweiten Teiles: In der Gemeinschaft mit dem Herrn leben macht froh. Das ist die Freude, die nicht von den Lebensumständen abhängt, sondern vom Leben mit ihm in allen Umständen. Der Liederdichter sagt: Herr, in dir ist Freude in allem Leide. Freudenboten müssen gar nicht lange Predigten halten, sondern einfach bezeugen, was Jesus ihnen bedeutet. Freude ist ein Zeugnis, auf das die Menschen heute noch oder vielleicht heute ganz besonders achten. Freude fällt auf in unserer Zeit. Freude macht fragend. Pfarrer Johannes Busch sagte Folgendes über seine Mutter: Weil sie nichts anderes als eine liebevolle Mutter sein wollte, ist sie für viele Menschen eine Mutter in Christus geworden. Selten war sie allein. Immerzu pilgerten Menschen zu ihr, die Rat und Hilfe suchten. Die Ewigkeit wird es offenbaren, wie vielen Menschen sie zum Segen geworden ist, weil sie schlicht und einfach bezeugte, was Jesus für sie bedeutete. Wie hat sie uns die biblischen Geschichten erzählt? Das war das Beherrschende an ihr, ihre ungeheure Ehrfurcht vor der Bibel und ihr treuer und inniger Umgang damit. Sie hatte Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Und weil sie im Wort Gottes zu Hause war, schreibt der Sohn weiter, darum konnte sie auch so freimütig von ihrem Herrn reden. Ihr Vertrauen zu Jesus war für uns immer eine Glaubensstärkung. Sie war eine echte Freudenbotin, eine Gehilfin zur Freude im Alltag. Soweit der Sohn über seine Mutter, die er eine Freudenbotin nennt. Was sagen ihre Kinder über sie? Oder die Eltern? Oder andere Leute? Freudenboten braucht die Welt. Sind wir es? Wollen wir es werden? Beauftragt sind wir. Und das könnte doch ein weiterer Wunsch sein, ein wichtiger. Freudenbote sein, auch in der kommenden Woche. Wir sind es schon, wenn man uns abspürt, dass wir uns freuen, weil wir einen Heiland haben. Und wie schön, wenn wir dann die Gelegenheiten nützen, zu sagen, was uns Jesus bedeutet. Ich lese zum Schluss noch die Verse 5 bis 9 aus Psalm 63. Vorhin habe ich bis Vers 4 gelesen. Da wird auch die Freude deutlich. David sagt: Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Wir beten weiter. Herr, wir danken dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in der Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Danken dir, dass du dafür einen hohen Preis bezahlt hast, dass dir so viel wert gewesen ist und wert ist. Wir danken dir, Herr, dass wir es für uns persönlich verstanden und begriffen und ergriffen haben. Danke, lieber Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du in alle Herzen siehst, auch in die Herzen der Menschen, die eine große Sehnsucht haben nach dir und nach dem Leben mit dir und dich noch gar nicht kennen. Und Herr, nun hast du uns beauftragt, an unserem Platz, wo wir stehen, wo wir in den kommenden Tagen stehen, Freudenboten zu sein, dass man es an uns sieht, dass man es uns abspürt, dass wir froh sind über das Leben mit dir und das Leben aus dir, über das Leben an den Quellen. Wir danken dir, Herr, dass du diesen Wunsch, wenn er in unserem Herzen ist, mehr mit dir zu leben und Freudenboten zu werden. Danke, dass dir dieser Wunsch wichtig und kostbar ist und dass du auch antworten wirst darauf. Wir danken dir. Ich möchte dich jetzt wieder bitten für alle Christen, die von den Umständen her keinen Grund zur Freude haben, weil sie verfolgt werden, gefangen genommen sind, geplagt werden. Aber danke, Herr, in dir ist Freude in allem Leide. Lass sie das erleben und lass sie es leben können, staunend und hilfreich für andere. Amen. Heute habe ich eine ganz beträchtliche Liste mit Dingen, die noch gesagt werden müssen. Das liegt an der Sommerzeit, dass da jetzt so vieles auf meiner Liste steht. Am Freitag hat die Freizeit für 43 13- bis 17-jährige Jungen in der Schweiz begonnen. Unser Mitarbeiter Andreas Kurle leitet die Freizeit in Trans. Und wenn Sie einfach mit dafür beten, wir bitten um Fürbitte für diese Freizeit und auch für die Freizeiten, die ich jetzt noch nenne. Gestern hat die Kinderfreizeit im Sonnenberg-Mutterhaus für 8- bis 11-jährige Jungen und Mädchen angefangen. Sie wird am Samstag zu Ende sein. Drüben auf dem Gelände des Pfingstjugendtreffens hat gleichzeitig das Zeltlager gestern begonnen für 10- bis 12-jährige Jungen und Mädchen. Es dauert bis zum nächsten Sonntag. Am nächsten Samstag, den 9. August, starten wir dann hier im Saal mit dem dreiwöchigen Bibelkurs. Dazu laden wir Sie gern auch als Gasthörer ein. Ein Bibelkursprogramm liegt draußen auf. Wer sich dafür interessiert, soll doch eines mitnehmen. Und die Bibelstunde hält am 10. August Dr. Friedemann Kuttler über Römer 6. Und nun seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen. Nein, noch nicht, wir singen noch ein Lied. 389. In den Strophen dieses Liedes wird noch einmal genannt, was es heißt, in Gemeinschaft mit diesem Herrn zu leben. Und im Refrain geht es dann um die Freude. Wir bekümmern uns nicht, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. 389. Als Schwester Irmgard am letzten Sonntag so wunderbar pünktlich aufgehört hat mit der Bibelstunde, habe ich gedacht, dann kann ich ja am nächsten Sonntag ein paar Minuten dranhängen. Ich hatte es nicht wirklich vor, aber so ist es nun geworden. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.